Ich habe eine Zeit lang in meiner Kindheit hauptsächlich Comics gelesen. Als ich frisch verheiratet war, habe ich etwas über 2000 Comics dann mal irgendwie weggepackt. Das macht ja keinen Sinn, ständig irgendwelche Bananenkartons durch die Gegend umzuziehen. Die Comics, die ich gelesen habe, waren in der Regel nicht sowas wie Tim und Struppi. Natürlich habe ich jedes Comic gelesen, was man in die Ferien kriegt. Und dann, was ich gelesen habe, war hauptsächlich Spider-Man, würde man heute sagen, ne? Also die Fantastischen Vier, die Rächer, also das ganze Marvel-Universum, wenn es denn sein musste, auch DC-Comics, also Superman und sowas. Und wie gesagt, wer ein Junkie war wie ich, der hat sogar sich zwischendurch mit Mickey Mouse beschäftigt, aber das war eher sozusagen Abfallprodukt. Außer Karl Barks und Don Rosser gibt es ja keine ordentlichen Comics in diesem Bereich. Naja, und dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Oder das fast nicht mehr getan. Und dann habe ich angefangen, Science Fiction zu lesen. So 2, 3 Jahre habe ich mich eigentlich nur von Science Fiction ernährt. Es gibt jenseits der Perry Rhodan-Welt, gruselige Schundliteratur, gibt es ein Universum von wirklich gutem Science Fiction, die ja immer mit der Idee spielen, was wäre, wenn? Also, naja, was wäre, wenn? Na, was wäre, wenn? Was wäre eigentlich, wenn wir in einer Welt leben würden, die Liebe nicht kennt? Oder was wäre eigentlich, wenn wir es mit einem Gott zu tun hätten, der nicht liebt? Ein komischer Gedanke, ne? Aber wenn man diesen Gedanken mal so ein bisschen nachspürt, dann wird es richtig spannend. Es gibt so eine Verfilmung der Avengers, heißen die, wird ja meistens nicht ins Deutsche übersetzt, also der Rächer. Und in der letzten Verfilmung, die von ungefähr ein Drittel der westlichen Welt gesehen wurde, in welchen Formen auch immer, kommen irgendwie so unsagbar böse Wesen drin vor, die einfach die Welt unterjochen wollen und einfach nur, ne? Warum ist Gott eigentlich nicht so? Warum setzt Gott nicht einfach Macht ein? Könnte er doch. Warum macht er das nicht? Ich möchte mit euch durch die Bibel durch und bevor ich das tue, möchte ich euch erstmal auf eine Sache hinweisen, die so offensichtlich ist, dass es total faszinierend ist, dass sie so wenig thematisiert wird. Nämlich, dass wir in einer Welt leben, in der Liebe offensichtlich für Menschen ein zentrales Thema ist und es gibt keinen, der das wirklich erklären kann. Versucht euch mal durch die Philosophiegeschichte durchzuackern unter dem Thema Liebe. Also meine Generation hat irgendwann mal dieses komische Buch von Erich Fromm gelesen, Die Kunst zu lieben. Oder es waren eigentlich eher meine älteren Geschwister. Na, also so die Leute, die vielleicht so jetzt 60 sind oder so. Ne? Die Kunst zu lieben und irgendwo in Die Kunst zu lieben kommt dann so gegen Ende auch so eine Form von Religionskritik vor, die am Ende letztlich heißt, naja, personaler Gott, das können wir dann irgendwann auch mal in die Tonne treten und so. Und letztlich geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Frage nach Liebe, sondern es geht um die Frage eines gelingenden Miteinanders. Also so, wie schafft man Agreements, wie schafft man das, dass man miteinander irgendwie zurechtkommt? Wenn man in die Philosophie reinguckt, die ja alles erklärt, diese Welt eben komplett, also letztlich ist Philosophie ja Theologie ohne Gott, ne? Also erklärt, warum es diese Welt gibt und warum sie so aussieht, wie sie aussieht und wie sie zusammengehalten wird und was sie ausmacht und so, dann merkt man, über jedes Thema kann man verhältnismäßig intensiv Dinge lesen und wird darüber nachgedacht. Beim Thema Liebe wird es ganz, ganz still. Da ist nicht viel. Wenn man in die Biologie reinguckt, dann kann die Biologie extrem gut erklären, warum sich Leute verlieben. Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass man das irgendwann in der Apotheke kaufen kann. Ja? Also es ist einfach eine bestimmte Form von Hormoncocktail, den man sich irgendwie reinschiebt und dann ist man verliebt. Ja? Das ist nicht schwer. Es braucht einfach nur eine bestimmte Form von Chemikalien, die verrückt spielen in unserem Körper und dann ist man verliebt. Ja? Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Null. Absolut null. Das Faszinierende ist, und das können Biologen eigentlich bis heute nicht wirklich erklären, wie es Lebewesen gelingt, über Jahrzehnte hinweg eine Beziehung miteinander tiefer und tiefer werden zu lassen. Das ist irgendwie was super Faszinierendes. Und wenn man da reinguckt in die Biologie und fragt, ne, erklär mir mal biologisch, was Liebe ist, also heute wird ja gerne alles evolutionsbiologisch erklärt, dann wird es ganz schmal, ganz, ganz schmal. Wenn man erklärt, wenn man dann versucht zu erklären, sonst irgendwie, also was sind sozusagen die chemischen oder biochemischen Prozesse, die bei Liebe in Menschen ablaufen, dann wird es auch ganz schmal. Irgendwie ist Liebe etwas, was nicht in diese Welt passt. Komischer Gedanke, ne? Es passt nicht rein. Eigentlich macht das keinen Sinn. Wir haben, Andrea und ich, nach der Gemeindefreizeit so ein kurzes Ding, wo wir was zum Thema Kinderarbeit in Süddeutschland, so ein Schulungsding machen. Und in dem Zuge hat Andrea nochmal so ein paar Papiere rausgegriffen. Und da stand unter anderem drin über 6- bis 12-Jährige, die sind doch jetzt meist größtenteils draußen, ne? Also da stand über 6- bis 12-Jährige drin, ne? Dass sie eine absolut egozentrische Weltperspektive haben. Ich, mir, meiner, mich. Manche Leute verlieren das bis zum 43. Lebensjahr nicht, aber in der Regel ist das dann irgendwann weg. Wenn man das nicht verliert, dann ist das eine psychische Störung oder vielleicht auch Ausdruck einer modernen Welt, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das total normal und total verständlich, dass es um mich geht. Das wäre normal, dass es um mich geht und zwar nur um mich geht. Und wenn es irgendwie um die anderen geht, dann irgendwie im Austausch von irgendwelchen Gegenleistungen. Aber Liebe ist ja was total anderes. Liebe ist ja, dass es mir nur um den anderen geht. Und dass es erstmal überhaupt keine Rolle spielt, was das mit mir macht oder wo ich bei dem bleibe. Warum gibt es Liebe? Die Antwort der Bibel ist ganz einfach. Die ist ganz simpel. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Also Liebe ist als Konzept in diese Welt reingekommen, weil Gott so ist. Er ist eben nicht irgend so ein finsterer Weltenbeherrscher. Er ist nicht, jetzt müsste ich meine ganzen Science-Fiction-Kenntnisse hier wieder auf den Tisch hauen, das spare ich euch jetzt mal so. Ne? Also es gibt diverse Modelle, wie das denn aussehen könnte, Galactus, der Weltenverschlinger oder wie auch immer. Ne? Also das ist er alles nicht. Er ist ein liebender Gott. Er ist ein liebender Gott. Er ist Liebe. Und weil er Liebe ist, ist die Welt so, wie sie ist. Und ich möchte euch auch nochmal, wie der Film, einmal durch die ganze Bibel durchnehmen, aber entlang des Themas Liebe. Wir habt ja gerade sozusagen die eigentliche Geschichte gehört. Ich mag in dieser Verfilmung diese Blume, ne? Der verheißungsvolle Duft, der dann irgendwann nicht mehr Verheißung ist, sondern irgendwann durch Gott selbst seine Erfüllung findet. Diese bunten Farben, die dann irgendwann mal zu Pfingsten in Form des Heiligen Geistes hineinkommen in diese Welt. Fand ich übrigens ganz niedlich, ne? Die Gemeinde Jesu wird schon wieder mit ganz vielen Kirchengebäuden gezeigt, ne? Also herzlich willkommen in einer Gemeinde, die nicht an Kirchengebäude glaubt. Ja, wir glauben daran, dass Gott in Menschen lebt. Und dafür braucht es auch Gebäude. Aber Gebäude sind unwichtig. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist sogar in sich Liebe. Die Bibel beschreibt Gott als ein dreieines Wesen. Das ist eine theologische Formulierung, die wir so in der Bibel nicht finden, aber es ist der Versuch, in einem Wort zu fassen, was die Bibel an ganz vielen Stellen erzählt, nämlich, dass Gott mit sich selbst in Gemeinschaft lebt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wenn die Bibel sagt, er ist Liebe, dann sagt die Bibel, dass von Anfang an, und dass es vor diesem von Anfang an kein uns zugängliches Wissen gibt, dass von Anfang an Gott mit sich selbst in Beziehung lebte, stand. So ist das nicht verwunderlich, als Gott die Welt geschaffen hat, Ausdruck seiner Kreativität, Ausdruck dessen, was Gott in der Lage ist zu tun, einfach wunderschön. Als Gott dieses ganze Ding fertig hatte, da sagt er zu sich selbst, Wörtlich heißt es dann in der Bibel, lasst uns Menschen machen, uns gleich. Da sagt Gott zu sich selbst eben, lasst uns Menschen machen. Und er schuf sie, heißt es dann weiter, als Mann und Frau. Er schafft den Menschen als beziehungsorientierte Wesen. Weil Gott so ist. Weil Gott so tickt. Weil Gott Liebe ist. Deswegen wird von Anfang an von Gott in die Welt das Symbol der Ehe reingestellt. Du kannst in welche Kultur auch immer gehen. Es gibt immer ein Konzept von Ehe. Immer. Weil das schöpfungsbedingt ist. Weil Gott das reingelegt hat. Das hat überhaupt noch nichts zu tun mit christlich oder jüdisch-christlich oder irgendwie sowas. Das gibt es überall. Weil Gott das tief in uns reingelegt hat von der Schöpfung an. Gott hat Ehe geschaffen. Gott hat Menschen geschaffen, dass sie miteinander eins werden. Das ist ja das Skurrile. Gott schafft Mann und Frau und sagt ihnen, sie sollen eins werden. Hätte er doch gleich irgendwie als Moose, nein, als, wie heißt das? Ich glaube, bei Flechten ist das, ne? Flechten, das sind die Mischungen aus Pilz und Moos. Ja, hätte er doch gleich als Symbionten auf die Welt schicken können. Nein, hat er aber nicht, sondern hat sie als Mann und Frau. Und jetzt arbeiten wir jahrzehntelang daran, dass das Ganze symbiontisch zusammenwächst. Manche von uns brauchen vielleicht noch länger. Er schafft uns als Wesen, die aufeinander bezogen sind und die auf ihn bezogen sind. Wir steigen aus dieser ganzen Beziehung immer wieder aus, indem wir sagen, letztlich traue ich Gott nicht. Ich glaube nicht, dass Gott gut genug sich um mich kümmert. Ich könnte das jetzt theologisch beschreiben mit dem Begriff des Unglaubens. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir hier über Vertrauen reden. Weil der Begriff des Glaubens und der Begriff des Vertrauens in der Bibel so eng miteinander verflochten ist, dass man das nicht auseinandergezogen bekommt. Wir steigen aus dieser Vertrauensgeschichte. Und deswegen ist das nicht verwunderlich. Im weiteren Verlauf der biblischen Geschichte kommt es dann zum Beispiel bei Abraham zu einem Aufleuchten irgendwie so des Wesens Gottes in dieser Welt, weil er in Abraham einen trifft, der Gott vertraut. Und das ist das, was Gott, lass es mich mal ganz profan sagen, anmacht. Ja? Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Und wir merken bei Abraham, dass das Konsequenzen hat. Er geht raus aus Haran, er verlässt sein Land, geht in eine andere Gegend, weil Gott ihm das gesagt hat. Er lässt also viele Schritte, die er tut, aber wir merken, wie auch Abraham daran immer wieder ringt, zu vertrauen. Sich auf Gott wirklich einzulassen, eben nicht nur abwägend und mal sehen und man kann ja auch dieses Konzept mal irgendwie mitdenken, nein, sondern sich darauf stürzend, darauf sein Leben abstützend, darauf sein Leben bauend, vertrauend. Die Jakobsgeschichte, ich nehme jetzt mal bewusst ein paar Geschichten, die einigen von uns ein bisschen bekannter sind. Die Jakobsgeschichte ist ja letztlich so eine Geschichte von jemandem, der die ganze Zeit sein Ding selber in die Hand nimmt. Und man merkt, wie die Jakobsgeschichte mehr und mehr darauf hinausläuft, dass an einem Punkt, der vielleicht am ehesten sich beschreiben lässt mit diesem Kampf am Jabbok, wo Jakob mit Gott ringt, alles darauf hinausläuft, dass Gott darum ringt, dass Jakob lernt, Gott zu vertrauen. Bis er dann endlich soweit ist und einen neuen Namen bekommt. Er wird dann Israel genannt. Einer, der eben zu Gott gehört. Dann kommt im nächsten diese Geschichte mit Mose. Das ganze Volk der Israeliten, ein Volk des Bundes sein sollte. Die Älteren von uns kennen auch diese Formulierung des Ehebundes. Die Jüngeren nur aus alten Büchern. Die Ehe ist eigentlich vom Grundkonzept her ja ein Bündnis. Etwas wird zusammengebunden und soll letztlich zusammenwachsen und soll irgendwann auch nicht mehr, gar nicht mehr in der Lage sein, das auseinander zu dividieren, weil eben zwei eins geworden sind. Und dieses Konzept des Bündnisses wird von Gott auf ein gesamtes Volk übertragen. Er sagt, ich will, dass die Israeliten mehr ein Bündnisvolk sind. Ich will mit ihnen zusammen sein als ganzen Volk. Gott wird an einer Stelle mal sehr deutlich und sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besonders stark seid, weil ihr besonders gut seid oder so, sondern, das sagt er, das habe ich aus reiner Liebe getan. Das soll ja bei Ehepaaren auch manchmal so sein, dass wir zwar viele Erklärungen finden, warum wir den geheiratet haben, den wir heiraten, aber die, die drumherum stehen, die wissen, dass alle diese Erklärungen Mist sind. Aus reiner Liebe. Er will ein Volk haben, das Gott vertraut in seiner Ethik, das Gott vertraut in seiner Anbetung, das Gott vertraut in seiner ganzen Lebensführung. Übernatürliche Menschen. Menschen, die reingebettet sind in das Wesen Gottes. Ich habe euch eine Bibelstelle heute nur rausgenommen, die extrem bekannt ist in jüdischen Kreisen. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 6, gibt es das Schema Israel. So ist die erste Formulierung. Höre Israel, also das ist die wörtliche Übersetzung, Schema Israel, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Glaubensbekenntnis des jüdischen Volkes bis heute. Oder das Glaubensbekenntnis der jüdischen Religion, so muss man das wahrscheinlich ein bisschen präziser sagen, bis heute. Ich habe vorhin gesagt, das ist in jüdischen Kreisen ungefähr so bekannt wie in christlichen Kreisen, es begab sich aber zu der Zeit. Ja? Also selbst wenn jemand als Jude von nichts Ahnung hat in seiner Religion, du musst nur anfangen mit Schema Israel und er kann weiterreden, weil das hat er tausende Male in der Regel in seinem Leben gehört. Gott ruft sich ein Volk und will, dass dieses Volk lebt, weil er selber Liebe ist. Weil er selber Liebe ist. Vorhin ist ja in diesem Film ein bisschen länger abgehoben worden auf David, ein Hirte, der zum König ernannt wird. Es gibt eine Passage im Leben Davids. Wir haben ja vor vielleicht anderthalb Jahren hier in der Gemeinde verhältnismäßig viel über David gehört. Es gibt eine Passage im Leben Davids oder in seiner Amtsführung, muss man schon sagen, es war eine längere Passage. Da hat David so einen Knopf bei Gott gedrückt. Nämlich, er hat die Hütte Davids errichtet. Im Neuen Testament, viele, viele, viele hundert Jahre später, sagt Gott, dass das seine Sehnsucht ist, dass die Hütte Davids wieder errichtet wird. Was ist das denn? Ja? Die Hütte Davids ist ein Partyzelt. Ja? Also, ihr müsst euch diese Pagodenzelte vorstellen, nur ohne Wände. Ja? Und hoffentlich nicht aus Plastik. Ne? Also, das ist eigentlich nur so ein Dach. Und in der Mitte dieses dadurch gestalteten Raumes stand die Bundeslade, jetzt das Wort, stand die Bundeslade. Die Bundeslade heißt so, weil in diesem Kasten das grundlegende Vertragswerk zwischen Gott und den Menschen drin war, die 10 Gebote, diese beiden Steintafeln. Die Bundeslade, also der Nachttisch für die Verträge, so eine Bundeslade, so ein Kasten. Das Spannende an diesem Kasten ist nicht der Kasten, sondern das Spannende ist, dass Gott gesagt hat, dort will ich wohnen. Ich stehe zu diesem Bund. Ich werde mich von diesem Bund nicht entfernen. Und David, ohne dass das irgendwo in der Bibel beschrieben wird, dass ihm das sozusagen vorgeschrieben worden wäre von Gott oder dass es irgendein Vorbild im Alten Testament vor ihm gäbe oder so. David kommt auf irgendeine verrückte Idee, aber wie das unter Liebenden ist, Gott fand diese verrückte Idee fantastisch. David stellt um dieses Zelt anbetende Menschen. David macht seine Bundeskasse, sein Schatzamt auf und bezahlt mehrere hundert Leute, damit immer 24 Stunden über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren permanent Anbetung ist rund um diese Bundeslade. Die machen nichts anderes, als 24 Stunden am Tag vor Gott zu stehen und gesungen und gerufen, Gott anzubeten, Liebe auszudrücken, in immer neuen Formen davon zu reden, wie unfassbar einmalig Gott ist. Deswegen gibt es die Psalmen. Deswegen gibt es in dem Psalm, ich glaube, etwa 80 Psalmen von David selber. Weil er die ganze Zeit darum gerungen hat, Worte dafür zu finden, Ausdruck dafür zu finden, wie fantastisch Gott ist. Gott will wirklich geliebt werden. Und das wissen wir, wenn Menschen geliebt werden wollen, das hat manchmal was ziemlich Verzweifeltes. Weil das kann man ja beim anderen nicht machen. Ich kann ja nicht machen, dass ich geliebt werde. Ich kann machen, dass Leute mich irgendwie nett finden. Ich kann machen und so weiter und so fort. Aber Liebe, geliebt werden, das kann man nicht machen. Das kann ihm nur geschenkt werden. Gott kann nicht machen, dass wir ihn lieben. Das tut er auch nicht. Gott gießt nicht irgend so eine Soße über dieses Land, damit er von allen geliebt wird. Aber er sehnt sich nach unserer Liebe. Und er sehnt sich danach, dass wir erfassen, wie sehr er uns liebt. Die Geschichte des Alten Testamentes war eine Geschichte der Berufung eben dieses Volkes Israels als seinem Bundesvolk und einem ziemlich kompletten Versagen über weite Zeiträume hinweg. Und dann kommen die Propheten Jesaja, Jeremia, in der Bibel ein Viertel der Bibel ist dieses Reden Gottes durch die Propheten hin zu seinem Volk und ein Ausdruck von Sehnsucht, von Liebe, ein Ausdruck von Erwählung. Es ist ein Ausdruck von Gottes Entschiedenheit, zu sagen, ich will euch, ich will euch. Und dann kommt Jesus. Nachdem Gott 400 Jahre lang durch die Propheten nicht mehr geredet hat, kommt Jesus, Gott selbst. Gott selbst. Und was macht er? Er liebt. Er drückt es mit Worten aus, er drückt es in seinen Taten aus, er drückt es in der Haltung gegenüber Menschen aus. Er liebt so unverschämt verschwenderisch. Das wird ihm richtig zum Vorwurf gemacht. Die über Jesus am Motzen sind und am Meckern sind und die ihm am Ende umbringen werden, die sagen, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Zöllner sind nicht unangenehme Beamte am Flughafen, sondern zu der damaligen Zeit Hilfen der Besatzungsmacht, die Steuereintreiber, die es überhaupt erst ermöglichen, dass Rom ein Interesse daran hat, Israel zu besetzen, zu unterdrücken und eine Militärherrschaft über diesem Land aufrechterhalten. Und Jesus liebt sogar die. Jesus liebt sogar die. Was immer deine Geschichte ist. Er liebt Zöllner und Sünder und Sven. Gott liebt. Gott liebt. Klarer als mit Jesus kann man das gar nicht zeigen. Wir haben jetzt nicht die Zeit dafür. Jetzt müsste man viel darüber reden, wie das Sterben Jesu Ausdruck von Liebe ist, aber das muss an anderer Stelle mehr Raum kriegen. Jesus stirbt für Menschen, damit Menschen andere Menschen werden. Dass sie die Identität Christi tief in ihrem Herzen annehmen. Dass ich eben nicht mehr Sven Godau bin, sondern Sven Christ. Dass ich nicht mehr der bin, den meine Erziehung und meine Vorfahren und meine Gesellschaft aus mir gemacht haben, sondern dass ich der bin, den Gott in mir sieht. Und all diese, die das für sich erstreben, all die, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und sagen, ich will, dass du meine Identität bist. Ich will, dass du Gott meine Identität bist. All diese werden zusammengeführt von Gott und wir nennen dieses zusammengeführte Gebilde die Gemeinde, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und was ist der Job? Lieben. Das ist es, was Gott will. Das ist es, was er will. Weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist. Er will nicht mehr von uns, er will nicht weniger von uns. Er will, dass wir Gott und Menschen lieben. Weil Gott und Menschen in Gottes Augen liebenswert sind. Er will, dass wir lieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das kein Science-Fiction-Autor der Welt ausdenken könnte. Weil wenn es keine Liebe gäbe, wenn es Gott, der diese Liebe in die Welt getragen hat, nicht gäbe, wir kämen gar nicht auf die Idee, so ein Ding zu konstruieren. Wir wären nicht in der Lage, sowas zu denken. Wir können das überhaupt nur, weil Gott das in uns reingelegt hat. Weil Gott in uns diese Sehnsucht reingelegt hat, zu lieben und geliebt zu werden. Warum ist das Gott so wichtig? Weil er Liebe ist. Mehr braucht es nicht. Mehr Begründung braucht es nicht. Ich bete mit uns. Gott, und so bitten wir dich, dass du uns klarer und klarer vor Augen stehst. Ich möchte dich bitten, dass du von Person zu Person hier gehst, dass du mir, dass du uns immer tief ans Herz senkst, wie sehr wir von dir geliebt sind. Gott, dass du uns siehst, wie wir sind, dass du unsere Abgründe kennst und unsere Dunkelheiten und dass du uns trotzdem liebst. Darauf will ich mein Leben bauen. Darauf will ich meine ganze Existenz gründen und wir bitten dich, dass du darauf unsere Gemeinde gründest. Wir bitten dich, dass es das ist, was Christentum in dieser Welt ausmacht. Und Gott, weil Liebe das ist, was in deinen Augen schön ist. Auch deswegen bitten wir dich, dass du uns fähig machst zu lieben. In deinen Augen wollen wir schön sein. Wir wollen dich bitten, dass du unser Herz wachsen lässt, unsere Kapazität, dich und Menschen zu lieben. Wir wollen dich bitten, dass du uns rausführst aus den Egozentrik-Gefängnissen. Wir wollen dich bitten, dass du uns befähigst, nicht um uns selber zu kreisen, nicht unsere Ansprüche vor uns herzutragen. Wir wollen dich bitten, dass du selbst, Jesus, das Zentrum unseres Herzens bist und dass die Gesinnung, die in dir ist, in uns zu finden ist. Verändere uns, Herr. Verändere uns in dein Bild. Amen.